zweiten Thessalonischer Brief. Nun, wir haben ja bekanntlich so manche Versammlungen, die angeschrieben wurden. Und wir haben diese Berichte heute im Neuen Testament. Manche Versammlungen haben auch zwei Briefe empfangen. Und wenn man so diese beiden Briefe liest, dann wird man auch sehr leicht und schnell merken, dass da doch auch ein gewisser Zusammenhang besteht. Das ist besonders beim ersten und zweiten Thessalonischer Brief sehr leicht erkennbar. Also man könnte sogar schon von einer gewissen Fortsetzung sprechen, die wir im ersten Thessalonischer Brief, die Gedanken werden im zweiten Brief dann fortgesetzt. Es ist tatsächlich, wie wir ja auch schon hörten, das beherrschende Thema, und zwar die Wiederkunft des Herrn Jesus. Wir haben ja bekanntlich in jedem Brief so eine Art Schwerpunktgedanke. Und im Thessalonischer Brief hat man, oder in den Thessalonischer Briefen hat man oft mit Recht gesagt, hier wird uns die Hoffnung in Christus vorgestellt. Denn das ist ein Gedanke und das ist eine Aussage, die sehr oft wiederholt wird oder auf die oft hingewiesen wird, dass der Herr wiederkommen wird. Im ersten Thessalonischer Brief finden wir diese Aussage in jedem Kapitel. Also in jedem Kapitel ein Hinweis auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Die Einteilung des ersten Thessalonischer Briefes, so haben wir ja in den vergangenen Jahren festgestellt, ist sehr einfach. Und zwar finden wir sie schon im ersten Kapitel, und zwar in dem letzten Versen. Da wird darauf hingewiesen, dass die Thessalonier sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt hatten, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wir haben hier vier Aussagen, die man so etwas als Überschrift über die nachfolgenden Kapitel setzen könnte. Und zwar erstens Bekehrung, das ist der entscheidende Grundgedanke, den wir im ersten Kapitel des Thessalonischer Briefes haben. Dann die Erwartung seines Sohnes, der aus den Toten auferweckt worden ist. Und das bestimmt dann besonders auch die nachfolgenden Kapitel. Ebenso, dass wir berufen sind zum Dienst. Also Bekehrung, Dienst, Wiederkunft und vor allen Dingen dann auch errettend von dem kommenden Zorn, das heißt eine gewisse Sicherheit. Und gerade diese Sicherheit, die wird uns im zweiten Thessalonischer Brief sehr ausführlich beschrieben. Also das sind so die Hauptgedanken, die wir im Thessalonischer Brief finden. Ich wiederhole, bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist Sinnerfüllung des wahren geistlichen Lebens, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, bekehrt zu sein, sondern dass wir auch die damit verbundene Aufgabe sehen und erkennen, eben dem lebendigen Gott zu dienen und dann in der Erwartung zu stehen, denn das eigentliche Ziel des Glaubens ist nicht hier auf dieser Erde, sondern ist in der Herrlichkeit. Paulus sagt das einmal im Korintherbrief, Kapitel 15, wenn wir allein in diesem Leben nur Hoffnung auf Christum hätten, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Ich denke, diese Aussage allein schon genügt, um ganz klar zu zeigen, wo die eigentliche Erwartung unseres Glaubens ist. Der zweite Thessalonischer Brief, der schließt nun unmittelbar an die Belehrungen des ersten Briefes an, auch immer wieder mit dem besonderen Schwerpunkt der Wiederkunft unseres Herrn. Wir wollen zunächst einmal das erste Kapitel lesen und da merken wir schon auch, wie hier tatsächlich ein Zusammenhang erkennbar ist. Da heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesu Christo, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist, so dass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet, wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsale zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben von Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden, weshalb wir auch alle Zeit für euch beten, auf dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und der Fülle alles Wohlgefallens seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft, damit der Name unseres Herrn Jesu Christi verherrlicht werde in euch und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesu Christi. Zunächst soweit aus dem 2. Thessalonischer Brief. Und ich sagte schon, wir merken schon, hier geht es auch um die entscheidende Frage der Wiederkunft des Herrn Jesus. Ein ganz besonderes Thema, das eigentlich nicht nur das Neue Testament bestimmt, sondern das wir auch schon im Alten Testament finden, die Wiederkunft des Christus, des Messias. Er wird angekündigt als der Leidende, aber es wird auch schon im Alten Testament sehr klar von den Herrlichkeiten danach geredet. Wenn man den ersten Petrusbrief hinzunimmt, dann hatten die Propheten im Alten Testament schon sehr klar erkannt, dass zwischen den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und den Herrlichkeiten danach eine unbekannte Zeitspanne liegen würde. Also viele Propheten waren sich schon der Tatsache bewusst, das Kommen des Christus wird einmal sein, um hier zu leiden, und dann wird er später noch einmal kommen, um sein Reich aufzurichten. Nur wusste man nicht, wie lange die Zeit sein würde, die zwischen dem ersten und zweiten Kommen sein würde. Man wusste auch überhaupt nicht, was überhaupt in diesem Zeitabschnitt sein würde. Nun, wir sprechen oft von einer sogenannten prophetischen Perspektive. Nun, wir wissen, dass Petrus dann darauf hinweist, dass über diese Zeit, die in der alttestamentlichen Aussage noch nicht im Einzelnen erwähnt wird, nun das Evangelium Licht gebracht hat. Petrus sagt das sehr klar. Heute verstehen wir das, ich sag's mal mit eigenen Worten, weil der Heilige Geist durch das wunderbare Evangelium uns Kenntnis gegeben hat, was in dieser Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Herrn stattfinden wird. Das ist eben, wir wissen es heute, das Zeitalter der Gemeinde, der Versammlung Gottes. Und dieses Zeitalter dauert inzwischen schon so fast 2000 Jahre. Nun, das hat man im Alten Testament noch nicht so genau alles erkannt. Aber man wusste, da gibt es eine sogenannte geheimnisvolle Zeit. Und wenn wir die Belehrungen in den Briefen hinzunehmen, dann wissen wir, das ist eben jene Zeit, wo Gott in seiner wunderbaren Gnade durch die Kraft des Heiligen Geistes die Gemeinde, die Versammlung Gottes sammelt, zusammenführt, die dann einmal dem Herrn entgegengerückt wird, um dann alle Zeit bei ihm zu sein. Nun, wir sind heute über all diese Dinge sehr ausführlich belehrt, weil wir inzwischen das abgeschlossene Wort Gottes haben. Paulus schreibt einmal im Kolosserbrief, dass er das Wort Gottes vollendet hat. Oder es kann auch heißen, auf ein bestimmtes Vollmaß gebracht hat. Diese Aussage bezieht sich auf diese Offenbarungen, die besonders Paulus gegeben worden sind, hinsichtlich der Gemeinde, der Versammlung Gottes. Nun, als der Thessalonicher Brief geschrieben wurde, war das Wort Gottes noch nicht abgeschlossen. Also man konnte damals noch nicht, wie wir das heute können, die Bibel oder das Neue Testament zur Hand nehmen und dann nachschlagen, was sagt die Bibel über dieses und jenes Thema. Man hatte diese Unterlagen, diese Schriften noch nicht. Man war weitgehend eben auf die Verkündigung angewiesen. Und Paulus hatte die Thessalonicher auch wohl sehr ausführlich belehrt. Wir werden noch im zweiten Kapitel auf einige Aussagen stoßen, die durchaus beweisen und zeigen, dass die Thessalonicher doch manches wussten, was wir heute gar nicht so klar sehen, wie sie es schon gesehen haben. Denn Paulus sagt zum Beispiel, ihr wisst wer und ihr wisst auch was zurückhält. Wir müssen heute im Wort forschen, was verstehen wir unter diesem wer und was verstehen wir unter dem was zurückhält. Aber Paulus muss wohl sehr offen über diese Dinge damals mit den Thessalonischern schon geredet haben. Also die Wiederkunft des Herrn war ein besonderes Thema, auch bei der Verkündigung, als Paulus hier in Thessalonich war. Nun, es gibt immer wieder Fragen, wie lange war Paulus überhaupt in Thessalonich? Das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. In der Apostelgeschichte, wir haben uns ja nun im letzten Jahr auch damit beschäftigt, werden wir darauf hingewiesen, dass die Gemeinde in Thessalonich eine der Gemeinden gewesen ist, die auf der zweiten Missionsreise dann entstanden sind in Griechenland. Es heißt, dass Paulus die Synagoge der Juden aufgesucht hat, dass er hier an drei Sabbaten geredet hat. Aber vieles schließt darauf hin, dass Paulus wohl nicht nur drei Wochen in Thessalonich gewesen ist. Er hatte drei Wochen die Möglichkeit, in der Synagoge zu reden, aber dann wird man ihm wahrscheinlich dieses Recht entzogen haben. Und dann hat er wohl an anderer Stelle auch die Botschaft weiter verkündigt. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass er vielleicht ein halbes Jahr in Thessalonich gewesen ist. Aber diese Frage ist auch wohl nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir aus den Briefen ganz klar ersehen können, die Thessalonicher waren zum Teil doch belehrt und sehr ausführlich belehrt über viele neutestamentliche Wahrheiten. Natürlich war nicht das allerletzte oder bis ins letzte alles erklärt worden. Es gab schon Fragen, die noch offen waren. Und dazu gehörte auch wohl die Frage, was geschieht denn mit den Gläubigen, die nun entschlafen sind, wenn der Herr kommt? Anscheinend war diese Frage nicht so im Einzelnen behandelt worden. Und das ist nach Kapitel 4 ja auch so eine gewisse Schwerpunktaussage hier in diesem Brief. Nehmen diese Gläubigen Anteil an diesen herrlichen Segnungen? Wie steht das? Er kommt dann ja bekanntlich auf die Belehrungen über die Entrückung zu sprechen. Und wir haben hier einen wichtigen Satz, den man wohl als Schlüssel bezeichnen kann, und zwar in Kapitel 4, 14. Da sagt er vorher schon Vers 13, wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Also dieser Vers macht das wohl sehr deutlich, dass hier eine gewisse Unsicherheit gewesen ist im Blick auf die Entschlafenen. Nun, dann nimmt der Apostel Stellung und sagte schon, der 14. Vers ist dann ein gewisser Schlüsselvers. Da heißt es, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesum Entschlafenen mit ihm bringen. Also diese Aussage macht ganz klar, dass wir gemeinsam Anteil haben an jenem herrlichen Augenblick, wenn der Herr kommt. Und er spricht ja dann in den nachfolgenden Versen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Kommen zur Aufrichtung seines Reiches und dem Kommen, um die Gemeinde oder die Versammlung Gottes zu entrücken, in die Herrlichkeit einzuführen. Also diese zwei Aussagen werden sehr klar in der Heiligen Schrift unterschieden. Noch einmal zurück im Blick auf das, was wir im vergangenen Jahr betrachtet haben. Wir sagten uns, gerade in dieser Frage gibt es sehr viele Unkenntnis, leider auch im sogenannten christlichen Raum, bis sogar hinein in die sogenannten evangelikalen Kreise. Vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass wir schon in dem sogenannten christlichen Glaubensbekenntnis von einer Entrückung überhaupt nichts hören. Also die Aussagen im Blick auf die kommenden Dinge und Verheißungen, sie sind sehr verkürzt. Wenn ich nicht irre, heißt es in dem Glaubensbekenntnis, von wo er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist natürlich nur eine ganz pauschale Aussage. Nun, wir wissen aufgrund des Wortes Gottes, da geschieht noch manches anders. Nicht nur, dass er kommt, um zu richten die Lebendigen und die Toten, sondern wir wissen auch um das herrliche Reich Gottes, das auf dieser Erde offenbar wird. Wir wissen um den Zorn Gottes, der einmal geoffenbart wird vom Himmel her. Das kommt alles mit da hinein im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Und besonders auch, was uns eigentlich besonders berührt, ist ja nun doch die Entrückung. Paulus nennt sie auch an anderer Stelle im Römerbrief ein Geheimnis. Ebenso auch im 1. Korintherbrief. Im Römerbrief steht diese Aussage etwas in Verbindung mit Israel, dass die Verstockung Israels zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Er sagt da ja auch, ich will nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Wir dürfen diese Aussage gewiss so deuten, dass Israel beiseite gesetzt worden ist. Das sagt Gottes Wort ganz klar. Wenn wir Römer Kapitel 9 bis einschließlich 11 hinzunehmen, da zeigt der Apostel die Geschichte Israels und dass sie tatsächlich Israel nun in der gegenwärtigen Zeit beiseite gesetzt wurde, dass es aber eine Wiederannahme Israels gibt und geben wird. Das wird sehr klar bezeugt. In diesem Zusammenhang steht wohl auch diese Aussage, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Wir dürfen überzeugt sein, dass diese Vollzahl der Nationen sich wohl auf die Vollzahl der Gemeinde, der Versammlung Gottes bezieht, bis dass alle Gläubigen zusammengefügt werden, die zu diesem kostbaren Geheimnis gehören, dem Geheimnis des Leibes Christi. Dann wird die Entrückung stattfinden. Hier im Thessalonischer Brief, Kapitel 4, haben wir einen kurzen Überblick, wie es sein wird. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels vom Himmel herniederkommen. Und dann werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Also diese Aussagen sind eigentlich sehr klar. Also es wird zunächst einmal die Auferstehung der in Christo Entschlafenen stattfinden. Danach werden die dann Lebenden verwandelt werden und gemeinsam werden wir dem Herrn entgegengerückt werden. Nun, dieses Kommen, das hier beschrieben wird, unterscheidet sich in vielfacher Weise von den prophetischen Hinweisen auf das zweite Kommen. Nun, das würde gewiss jetzt zu weit führen, darauf im Einzelnen einzugehen, aber ich denke, in Verbindung mit dem zweiten Kapitel dieses Briefes werden wir auch noch darauf zurückkommen, wo der Apostel ja dann von den kommenden Ereignissen redet, die man zusammenfassen kann in dem Begriff Tag des Herrn. Da hören wir, welche Ereignisse noch stattfinden und dass der Herr kommen wird, um ihn zu vernichten mit dem Hauch seines Mundes. Das hängt mit dem zukünftigen Gericht zusammen über den Antichristen, aber es hängt auch damit zusammen, dass er kommen wird zur Aufrichtung seines Reiches. Also wenn man die Aussagen hier im Thessalonischer Brief Kapitel 4 einmal in Verbindung bringt mit den vielen Aussagen, die wir alttestamentlich und neutestamentlich über das Kommen des Herrn haben, zur Aufrichtung seines Reiches oder im Blick auf sein kommendes Gericht, dann merken wir schon, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Man hat auch sehr oft gesagt, im ersten Thessalonischer Brief, Kapitel 4, hat das Wiederkommen des Herrn mehr einen Familiencharakter. Und das andere Kommen hat mehr einen Reichscharakter, weil es in Verbindung steht mit der Aufrichtung des Reiches Gottes. Also Kapitel 4, da holt der Herr seine Gemeinde, die er herausruft, heim in das Vaterhaus. Und in den anderen Stellen, die ich erwähnt habe, da geht es mehr oder weniger um die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen, die im Alten Testament einen sehr breiten Raum einnehmen. Man braucht sich nur einmal die Mühe zu machen, so in die prophetischen Aussagen hineinzuschauen, wie sie uns Jesaja vorstellt. Da finden wir entsprechende Belehrungen über die Segnungen und Herrlichkeiten des kommenden Reiches Gottes. Besonders viele Einzelheiten werden uns dort mitgeteilt, wie es sein wird, aber auch wie es nicht sein wird. Also hier haben wir doch einen sichtbaren Unterschied. Ich möchte das nur so besonders herausstellen. Wir haben im vergangenen Jahr auch darauf hingewiesen, dass wir besonders hier in Kapitel 4 eine Eigenart haben, die wir auch an anderer Stelle der Heiligen Schrift finden. Und zwar, dass ein bestimmter Gedanke auch durch eine Art Zwischensatz unterbrochen wird. Und das ist hier im Thessalonischer Brief auch der Fall. Denn die Aussage in Vers 14 wird dann unterbrochen, und zwar durch den Abschnitt von Vers 14 bis 18. Und dann wird dieser Gedanke wieder aufgenommen. Man könnte also sagen, was wir in diesem Abschnitt haben, Vers 15 bis 18, ist eine Art Zwischenbelehrung. Übrigens haben wir so etwas auch im Römerbrief Kapitel 5, wenn man da einmal aufmerksam liest. In der alten Elberfelder Übersetzung ist das auch etwas deutlicher herausgestellt worden durch die Übersetzer, indem dieser Abschnitt auch in Klammern gesetzt wurde. Man sieht das sofort, wenn man diesen Abschnitt einmal liest. Aber wir dürfen auch mit Recht sagen, hier haben wir eine Belehrung, die unmittelbar sich auf die Entrückung bezieht. In Vers 1 von Kapitel 5 wird dann dieser anfangs ausgesprochene Gedanke wieder aufgenommen. Wir haben ja gehört, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Und man müsste jetzt oder könnte jetzt Kapitel 5, 1 weiterlesen. Und zwar, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Und dann wird von dem Tag des Herrn geredet. Also, wenn der Herr kommen wird zur Aufrichtung seines Reiches oder zum Gericht, dann werden die Entschlafenen mit ihm kommen. Das setzt dann logischerweise voraus, dass sie vorher zu ihm gegangen sind. Und das ist die Belehrung, die wir eben in diesen Versen 15 bis 18 finden. Denn das sind Aussagen, die übrigens auch an anderer Stelle der Heiligen Schrift sehr klar bestätigt werden, dass die Gemeinde Gottes mit Christus kommen wird. Die Gläubigen werden mit ihm kommen. Wir haben übrigens einige Stellen auch hier im Thessalonischer Brief, wo das angedeutet und klar ausgesprochen wird. Aber es gibt auch andere Stellen in der Heiligen Schrift, aus denen man das durchaus ersehen kann. Denken wir nur an die Frage, die Paulus im Korintherbrief stellt. Oder wisset ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Oder wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Also mit anderen Worten, wir werden dabei sein, wenn der Herr eben richten wird oder als Richter hier sichtbar in Erscheinung treten wird. Auch das setzt eben voraus, dass wir vorher zu ihm gegangen sind. Nun, dieser Tag des Herrn, der in Kapitel 5 erwähnt wird, wir haben uns auch schon im vergangenen Jahr damit beschäftigt, wird ja dann hier im zweiten Thessalonischer Brief sehr ausführlich beschrieben. Und wir werden noch im Einzelnen darauf zurückkommen. Also die Entrückung ist etwas, was die Gemeinde erleben wird. Nur die Frage, wann es sein wird, die kann niemand beantworten. Aber das eine dürfen wir wohl auch mit einer gewissen Bestimmtheit sagen, dass diese Entrückung vor den Gerichten stattfinden wird. Immer wieder die sogenannte Streitfrage gewesen, bis heute, wo sich auch sehr viele Ausleger der Heiligen Schrift nicht so ganz klar sind. Geschieht das vor den Gerichten? Geschieht das in den Gerichten? Oder geschieht das nach den Gerichten? Ich denke, diese drei Ansichten kann man sehr oft hören oder auch sehr oft lesen. Nun, über diese Frage sind schon manche Auseinandersetzungen geführt worden. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass wir im zweiten Thessalonischer Brief die überzeugendste Erklärung haben, dass die Entrückung vor den Gerichten stattfindet. Darauf werden wir ja auch im Laufe der nächsten Verse auch noch kommen und auch morgen wird uns das noch, oder heute Abend wird uns das noch beschäftigen. Also hier haben wir wohl die überzeugendste Erklärung des Apostels und damit der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde Gottes nicht in die Trübsal, in die große Trübsal, in die Drangsal Jakobs, wie sie auch genannt wird, hineinkommt. Nun, es gibt immer wieder Ansichten und Meinungen, die dann so argumentieren, dann fehlt etwas. Oder manche behaupten dann auch, die Gemeinde müsste auch geläutert werden, um passend gemacht zu werden für diese wunderbare Stellung und Herrlichkeit. Aber das stände dann doch etwas im Widerspruch zu dem, was Gottes Wort an anderer Stelle sagt. Denn wir werden nicht durch Gerichte geläutert und passend gemacht für die Herrlichkeit, sondern durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Das sollten wir wohl beachten. Nun, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen bis hin zu der sogenannten Auswahlentrückung. Ein Gedanke, der übrigens sehr weit verbreitet ist, dass an der Entrückung nur die teilnehmen, die auch einen bestimmten Heiligungsstand erreicht haben. Alle anderen müssen dann hier bleiben und die müssen dann noch durch die Gerichte gehen. Also es gibt sehr viele Ansichten und Meinungen im Blick auf den Zeitpunkt der Entrückung. Aber wir wollen doch uns wirklich hier vom Wort her belehren lassen. Und das wird doch wohl auch hier in diesem Abschnitt besonders deutlich herausgestellt. Nun zunächst einige Gedanken zu diesem Anfang des zweiten Thessalonischer Briefes. Nun, wir wissen, der erste Thessalonischer Brief wurde wohl von Korinth aus geschrieben. Paulus hatte die Nachricht erhalten, wie es um den Zustand der gläubigen Thessalonicher war. Er war in Sorge, weil er die Stadt verlassen musste aufgrund der Verfolgungen. Und diese Verfolgungen gingen ja dann auch bekanntlich weiter. Darüber spricht Paulus im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlung Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie errettet werden, damit sie ihre Sünden allezeit voll machen, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. Also Paulus vergleicht hier die Situation in Thessalonich mit den Gläubigen damals in Jerusalem, in Judäa, wo es schwere Verfolgungen gegeben hat, die damals über die Gläubigen gekommen sind. In Thessalonich waren wohl auch die Juden zunächst einmal mitbeteiligt an diesen Verfolgungen. Später wurden sie auch ausgedehnt und dann gab es auch manche aus den Nationen, die sich nun mitbeteiligt haben an diesen Leiden und Schwierigkeiten, die nun über die Gläubigen gekommen sind. Nach den Belehrungen hier des ersten Kapitels im zweiten Thessalonischer Brief hatten diese Leiden und diese Verfolgungen an Stärke zugenommen. Also es waren ganz schwere Zeiten gekommen für die Gläubigen. Und das war andererseits auch wieder Anlass gewesen, dass gewisse Überlegungen angestellt wurden im Blick auf diese Leiden, durch die sie hindurchgehen mussten. Man kann aus diesem Brief sogar ersehen, dass es damals auch manche gegeben hat, die der Meinung waren, wir sind schon aufgrund dieser Leiden und dieser Verfolgungen eben in dieser Zeit des Gerichts, des Zornes Gottes, der über diese Welt kommen wird. Diese Aussage, die wir ja hier auch so angedeutet finden, lässt etwas erkennen von der Schwere des Gerichts, in der die Thessalonicher damals gestanden haben. Es gab aber auch andere, die tatsächlich solche Gedanken hineinbrachten und dadurch die Gläubigen beunruhigt haben, also falsche Lehrer. Wir wissen vielleicht auch aus Erfahrung, dass besonders in schweren Zeiten es sehr oft Menschen gibt, die dann meinen, eine besondere prophetische Gabe zu besitzen, um Auskunft zu geben, was das bedeutet und wohin das alles führt. Ich erinnere mich noch sehr gut an die schwere Zeit im letzten Krieg und in den Nachkriegszeiten. Wie viele prophetische Schriften gab es damals, wo das alles genau erklärt wurde, wo das hinführt und was jetzt kommen würde. Aber das meiste hat sich gar nicht erfüllt. Wir sehen also, gerade in schweren Zeiten muss man auch nüchtern bleiben, dass man sich nicht leiten lässt von einem gewissen Wunschdenken oder von gewissen menschlichen Überlegungen und Vorstellungen. Wir wollen auch gerade in schwierigen Zeiten sehr eng am Wort bleiben. Hier bei den Thessalonischern war es nun notwendig, sie zu belehren, dass dieser Tag des Herrn tatsächlich noch nicht gekommen war, weil er überhaupt noch nicht gekommen sein konnte. Denn da gibt es Dinge, sagt Paulus im nächsten Kapitel, die müssen diesem Tag vorausgehen und die sind noch nicht geschehen. Damit gibt er ihnen dann auch ganz klare Belehrungen und Hinweise, dass sie sich darüber auch keine Sorgen zu machen brauchen. Es gibt aber noch ein anderes Argument, das dann sehr deutlich hier herausgestellt wird. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Zunächst einmal ist der Apostel doch dankbar und innerlich erfreut über den Zustand dieser Gemeinde hier in Thessalonich. Er kann ihnen ein sehr schönes Zeugnis ausstellen. Zunächst einmal erinnert er sie wieder daran, was wir auch schon im ersten Brief finden. Sie waren eine Gemeinde in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Diese Aussage haben wir nur im Thessalonischer Brief und doch ist sie wohl auch von besonderer Bedeutung. Denn damit wird zunächst auch einmal der Unterschied herausgestellt, der zwischen der Gemeinde, der Versammlung Gottes im Neuen Testament und im Alten Testament besteht. Denn der Ausdruck Gemeinde, Versammlung wird ja bekanntlich auf Israel angewendet. Er wird aber auch auf die neutestamentliche Gemeinde angewendet. Wörtlich Ekklesia oder die Herausgerufenen. Von daher muss man tatsächlich bei diesem Ausdruck Versammlung auch immer wieder die Frage stellen, ja, um welche Gemeinde oder Versammlung handelt es sich? Handelt es sich um die Versammlung in der Wüste, um Israel, oder handelt es sich um die Gemeinde Gottes? Also da gibt es schon gewaltige Unterschiede. Gewiss, manches hat Israel mit der Gemeinde gemeinsam. Aber manches ist auch ganz anders. Es gibt Aussagen, wir haben uns besonders auch in Dillenburg daran erinnert, da kann es keinen Unterschied geben, denn wenn vom Leib Christi geredet wird, handelt es sich immer um die Gemeinde, um die Versammlung, eben die neutestamentliche. Denn dieser Ausdruck wird nie auf Israel in dem Sinne angewendet. Paulus will also damit auch sehr deutlich machen, ihr seid eine Gemeinschaft herausgerufen und steht in Verbindung mit Gott, unserem Vater. Ein Verhältnis, das man übrigens im Alten Testament in dem Sinne noch gar nicht gekannt hat. Denn Gott war im Alten Testament nicht der Vater, sondern, ich sag's einmal ganz einfach, der Bundesgott des Volkes Israels. Auch sagt er hier, und dem Herrn Jesu Christo, damit wird der Herr eben auch in seiner Gottheit bestätigt. Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist. Also in dieser Weise gab es wirklich einen guten geistlichen Stand. Mit anderen Worten, was Paulus ihnen im ersten Thessalonischer Brief geschrieben hatte, das hatte auch fruchtbar gewirkt. In ihrem Glauben waren sie befestigt worden. Da war ein geistliches Wachstum erkennbar und ebenso auch in der Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegeneinander. Da war wirklich überströmende Liebe. Übrigens ein Ausdruck, den Paulus sehr oft gebraucht. Ich glaube, der kommt ca. 30 Mal im Neuen Testament vor. Also ein wunderbares Zeugnis oder ein wunderbares Bild von der überströmenden Liebe. Also sie strömte tatsächlich über. Vielleicht darf man aber hier mit hineinnehmen, dass gerade in schweren Zeiten, auch das sind Erfahrungen, die manche Gläubige schon gemacht haben, doch auch die Liebe weit stärker in Erscheinung tritt, wie so in Zeiten, die dann so einen besseren Charakter haben. Weil man in schweren Zeiten auch doch mehr noch aufeinander angewiesen ist. Das haben wir auch sehr oft im Osten erlebt, in diesen schweren Zeiten, wo man doch besonders diese Liebe der Verbundenheit und des gegenseitigen Tragens und der Hilfe vielleicht deutlicher und stärker gespürt und empfunden hat, wie das zum Beispiel heute der Fall ist. Also mit anderen Worten, auch die äußeren Umstände haben gewiss auch dazu beigetragen, dass man sich doch mehr gegenseitig ermuntert und gestärkt hat in diesem Glaubenskampf, wie es auch Paulus im 1. Thessalonischer Brief gefordert hat. So ermuntert einander mit diesen Worten. Paulus konnte sich sogar rühmen im Blick auf den Zustand, besonders auch in den Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet, wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen. Die erste Frage, die sich hier beim Lesen stellt, würdig geachtet des Reiches Gottes, und diese Würde kommt auch darin zum Ausdruck, dass wir um des Herrn willen leiden müssen. Das ist eine Frage, mit der viele Gläubige im Laufe der Zeit ihre Schwierigkeiten hatten. Gehört das nun dazu? Ist das notwendig, dass wir auch einen Weg der Leiden gehen müssen? Nun, wenn man sich die Mühe macht, einmal so in die Heilige Schrift hineinzuschauen, dann finden wir einige Aussagen, die das doch sehr deutlich machen. Zunächst einmal weist der Jesus in aller Deutlichkeit und Klarheit darauf hin, dass eben Leiden, Schwierigkeiten, Verfolgungen einfach zum Glaubensleben gehören. Das ergibt sich, sagt der Herr, ich sag's mal mit eigenen Worten, aus der Gemeinschaft, aus der Verbundenheit mit mir. Wenn sie mich verfolgt haben, dann könnte man sagen, dann ist es ganz logisch, dass sie euch auch verfolgen. Wenn sie mich abgelehnt haben, dann müsst ihr logischerweise damit rechnen, dass man euch auch ablehnt. Denn wir leben in einer Welt, wie es auch besonders Petrus erklärt, in der Welt der Ungerechtigkeit. Ein Licht in der Finsternis, als Heilige inmitten von Unheiligen. Von daher gibt das ganz logischerweise Schwierigkeiten und auch Probleme. Und das kann man vielleicht auch hier mit hineinbringen, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes. Ihr leidet jetzt, weil ihr auf der Seite Gottes steht. Wenn man einmal in die Geschichte des Volkes Israels hineinschaut, dann hat man auch eine ähnliche Belehrung, dass die Leiden, die Schwierigkeiten auch zu unserem Glaubensleben gehören müssen. Ich denke da an eine bekannte Stelle, die wir im 5. Buch Mose finden. Bekanntlich haben wir hier eine Rückschau auf den Weg des Volkes durch die Wüste. Und bei dieser Gelegenheit spricht Mose auch etwas aus, das man durchaus auch auf unseren Glaubensweg anwenden kann. Er spricht davon, dass wir des Weges gedenken sollten, den der Herr uns geführt hat. Und dann kommt er auf die Wüstenwanderung im Einzelnen zu sprechen. Und dann haben wir einige Aussage, warum das Volk diese lange Wüstenreise überhaupt zurücklegen musste. Da heißt es, um euch zu prüfen. Wir sagen heute testen. Um euch zu demütigen. Um überhaupt festzustellen, was in eurem Herzen ist. Es heißt, Gott hätte das Volk in wenigen Tagen, ich glaube 11 Tage, hätte er sie nach Israel bringen können. Aber dann wäre vieles überhaupt nicht offenbar geworden. Mit anderen Worten, das Volk hätte sich nie so kennengelernt, wie es sich bei der Wüstenwanderung kennenlernen musste. Da ist vieles offenbar geworden. Und wenn der Herr uns auch so manche schwere Wege führt, dient auch das dazu, um uns zu prüfen, um auch etwas offenbar zu machen, was in unseren Herzen ist. Gerade in schweren Zeiten wird so manches deutlich, so manches klar, was vielleicht in guten Tagen überhaupt nicht erkennbar ist. Also auch dazu war es notwendig, dass die Gläubigen hier durch manche Schwierigkeiten und durch manche Übungen hindurchgehen mussten. Petrus spricht so etwas Ähnliches aus, wenn er in seinem Brief Kapitel 1 sagt, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer sei als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Also er sagt hier, so wie Gold durch Feuer erprobt wird, offenbar wird, was wirklich Gold ist, so ist das auch in unserem Glaubensleben. Auch da dient die Schwierigkeit dazu, wirklich das herauszukristallisieren, was nun wirklich Glaube ist. Also auch hier bei den Thessalonichern, manche Fragen wird es damals ganz gewiss gegeben haben, warum müssen wir so schwer dadurch? Übrigens mit der Frage haben sich schon viele beschäftigt. Ich denke an einen Asaph, Psalm 73, der sehr viel nachgedacht hat und der dann sogar geschrieben hat, es hätte nicht viel gefehlt, dann wäre ich sogar abgewichen, weil er nicht klar kam zunächst mit diesen Problemen und Schwierigkeiten. Aber dann kommt eine sehr schöne Aussage, bis ich hineinging in die Heiligtümer und ihr Ende gewahrte. Da wurde mir plötzlich klar, dass das alles doch auch einen tieferen Sinn hat. Oder denken wir an den Leidensweg eines Hiob, der auch später zu einer ganz anderen Vorstellung und Erkenntnis gekommen ist, wenn man so seine Reden einmal betrachtet und dann so die letzten Aussagen, die er macht, da hat dieser Mann sehr, sehr viel gelernt. Also diese Gläubigen mussten durch Schwierigkeiten, durch Drangsale hindurchgehen und die Menschen um sie her, wir sagen die Welt, die kannte die Drangsale nicht. Und das ist eigentlich für den Apostel ein ganz entscheidendes Argument, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen sein konnte. Ich sagte schon, es ist eigentlich mit das überzeugendste Argument nach meiner Meinung, was Paulus hier vorstellt. Er sagt nämlich dann mit anderen Worten, seht, wenn der Tag des Herrn kommt, dann ist es und muss es ja umgekehrt sein. Dann werdet ihr Ruhe haben. Dann habt ihr keine Leiden und keine Verfolgung mehr. Dann wird die Welt das Gericht Gottes erleben. Also dann wird es genau umgekehrt sein. Für die Gläubigen damals und auch für uns, kann das also wirklich eine Bestätigung sein, dass die Gemeinde nicht in die Trübsal oder in diese schwere Drangsalzeit hineinkommt, die schon alttestamentlich angekündigt wurde, ich sagte schon unter verschiedenen Namen. Wir finden Hinweise bei Daniel, wir finden Hinweise auch bei Jeremia und in den anderen Propheten, da wird von der Drangsal Jakobs geredet, von der schweren Zeit, auch der Jesus redet davon. Wenn denken wir an die Endzeitrede des Herrn Matthäus 24, wo er von einer Zeit der Drangsal redet, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat und weder sein, wie es noch sein wird. Also diese schwere Zeit, wo Gottes Gericht, Gottes Zorn geoffenbart wird. Da wird die Welt durch die Schrecken des göttlichen Gerichtes hindurchgehen. Und wir sind überzeugt, dass diese Zeit in Offenbarung Kapitel 6 beschrieben wird oder von Kapitel 6 an beschrieben wird in den einzelnen Siegelgerichten, Posaunengerichten und Schalengerichte, die dann über die Welt kommen werden. Das wird diese Zeit sein. Und Paulus sagt hier den Gläubigen, seht, die Zeit kann ja noch nicht sein. Im Augenblick betrifft euch, ihr, die Gläubigen, ihr müsst durch die Schwierigkeiten und durch die Leiden hindurchgehen. Und die Welt fügt euch diese Leiden zu. Aber wenn der Herr richten wird, dann werden die Ungläubigen gerichtet und sie werden das durchleben müssen. Also ein wirkliches Argument gegen diese Überlegung oder Vorstellung, der Tag des Herrn wäre schon gekommen. Das wird hier in Vers 6, 7 sehr deutlich. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel, mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben von dem Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Also wir sehen hier, dieses Gericht betrifft dann die Menschen, erstens nach Vers 8, die Gott nicht kennen, zweitens, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi nicht gehorchen. Hier wird also von zwei Gruppen geredet. Die ersten, die Gott nicht kennen. Nun, wir dürfen annehmen, dass diese Aussage sich auf die Menschen bezieht, die nun nicht unmittelbar mit dem Evangelium in Berührung gekommen sind. Das ist immer die Frage, die ja auch bekanntlich gestellt wird. Ja, was geschieht denn mit den Leuten, wo die Botschaft des Evangeliums noch nie verkündigt worden ist? Nun, diese Frage wird eigentlich im Römerbrief Kapitel 1 schon sehr deutlich beantwortet. Denn Paulus erinnert daran, in dem Gemachten kann Gott wahrgenommen werden. Also Gott hat sich in vielfacher Weise geoffenbart. Die Schöpfung ist ein gewaltiges, unübersehbares Zeugnis der Größe und Allmacht Gottes. Und der Apostel kommt zu der Feststellung und sagt, diese Herrlichkeit, die jeder Mensch erkennen muss, wenn er es erkennen will, die müsste dazu führen, dass man dem großen, gewaltigen Schöpfer des Weltalls Ehre, Dank, Anbetung entgegenbringt. Aber, sagt er, die Menschen haben genau umgekehrt gehandelt. Anstatt Gott die Ehre zu geben, haben sie dieses Bild der Herrlichkeit verwandelt in das Bild eines Menschen oder eines Tieres. Da liegt die furchtbare Sünde. Anstatt den Schöpfergott anzuerkennen, erhebt man einen Menschen oder ein Tier oder einen Gegenstand zur göttlichen Verehrung. Man verunehrt auf diese Weise den Schöpfergott. Und Paulus kommt dabei ja auch zu dieser Schlussfolgerung. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in einem verworfenen Sinne zu tun, was sich nicht geziemt. Also mit anderen Worten, das, was wir heute erleben, der sittliche Niedergang und Verfall ist letztlich schon Gericht. Und dabei ist es sehr bezeichnend, dass wir gerade in den sogenannten christlichen Völkern einen so massiven Niedergang haben, den man tatsächlich als Gericht Gottes schon bezeichnen kann. Eben weil man Gott nicht anerkennt, den man kennen könnte in seiner Größe und Allmacht. Die zweite Aussage, die dem Evangelium unseres Herrn Jesu Christi nicht gehorchen. Diese Aussage bezieht sich doch wohl bestimmt auf die christlichen Völker, die doch in besonderer Weise dieses Vorrecht hatten, die Bibel zu besitzen und damit die wunderbaren Offenbarungen Gottes. Gewiss ist manches verschüttet worden, aber wir wissen auch, es hat immer wieder Zeiten gegeben, wo Gott auch Erweckungen gegeben hat. Die Reformation war wieder eine solche Zeit, wo Gottes Wort auf den Leuchter gestellt worden ist. Aber wir fragen uns heute, wo ist diese Erleuchtung geblieben, besonders wenn wir in jene Kirche hineinschauen, die ihre Entwicklung aus der Reformation hergenommen hat. Wie tief ist man gerade dort gesunken im Blick auf die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wir sehen also, das sind Gründe, die zum Gericht führen und letztlich führen müssen. Weil man Gott kennen könnte und man gibt ihm nicht die Ehre. Weil man unterrichtet werden könnte